Heute möchte ich den Fall 100 aus der Koan-Sammlung Shoyoroku vorstellen oder als Anlass nehmen für mein Tesho. Ein Koan hat immer eine Vorrede oder häufig eine Vorrede, ein Beispiel und nachher lobende Verse, so auch dieses Koan. Die Vorrede. Ein Wort kann einen Staat zum Erblühen bringen. Ein Wort kann einen Staat zugrunde richten. Diese Medizin kann beides, töten oder Leben retten. Angesichts dessen wird ein tugendhafter Mensch dies als Tugend sehen. Ein weiser Mensch als Weisheit. Sage mir, wo besteht im Folgenden der Gewinn und wo der Verlust? Das Beispiel. Ein Mönch fragte Kaku Osho vom Berg Roya: Wenn der Grundzustand rein und unbefleckt ist, warum erscheinen auf einmal Flüsse, Berge und die ganze Erde? Kaku antwortete: Wenn der Grundzustand rein und unbefleckt ist, warum erscheinen auf einmal Flüsse, Berge und die ganze Erde? Lobende Verse. Wenn du Existierendes siehst, nimm es als Nicht-Existierendes. Die Hand öffnen, die Hand schließen. Der Mann vom Berg Roya, er fällt nicht hinter Gautama Buddha zurück. Die Frage des Mönches, die könnte man auch anders formulieren. Während des Sazen, während der Meditation, gelingt es mir gelegentlich, manchmal mehr, weniger, ganz gelöst im Hier und Jetzt zu verweilen. Warum kommen dann plötzlich unnötige Gedanken und Gefühle? Das kennen wir doch alle, oder? Eine andere Übersetzung könnte so lauten: Der Grundzustand unseres Daseins ist unsere reine Buddha-Natur. Unbefleckt. Das ist der Zustand der Erleuchtung. Warum ist dieser Zustand nicht zu halten? Kaum sieht man sich um und schon sind wieder eigensüchtige Gedanken da und die ganze Welt mit ihrem Problem entfaltet sich. Das ist die Frage des Mönchs. Und Kaku Osho antwortet, indem er die Frage wiederholt, aber diesmal mit Ausrufezeichen. So wie es in der Vorrede zum Koan auch heißt: Ein Wort kann einen Staat zum Erblühen bringen, ein Wort kann einen Staat zugrunde richten. Diese Medizin kann beides, töten oder Leben retten. Und wie in dem Koan: Ein Satz kann einen Menschen zum Erblühen bringen, oder derselbe Satz kann auch einen Menschen vom Weg abbringen. Die Frage des Mönches offenbart dessen beschränkte Sichtweise. Der Meister formuliert denselben Satz als selbstbewusstes Statement. Und dann können wir natürlich uns ganz zufrieden zurücklehnen und sagen: Naja, der Mönch ist eben ein bisschen dümmlich und der Meister Kaku Osho ist schlau. Aber wir sollten uns doch mal mit der Frage des Mönchs ganz genau beschäftigen. Ist seine Frage nicht auch unsere Frage? Ohne von Erleuchtung zu sprechen, unser Ziel in der Zen-Übung ist es doch, ein Leben in großer Freiheit zu führen. Ein Leben, in dem wir nicht von inneren Zwängen getrieben werden, sondern souverän über unser Leben bestimmen. Größtmögliche Freiheit. Ist es nicht so? Mühen wir uns nicht genau deshalb mit Zen ab? Und gibt es da nicht auf einmal Berge, Flüsse und die ganze Erde, also alles, was so um uns herum ist, dass dieses Ziel nahezu unerreichbar erscheinen lässt? Denn diese Berge, die Flüsse, die Erde, was sind das? Das sind zum Beispiel, ist das unsere Angst. Biologisch vorgegeben ist dem Mensch die Angst. Die Angst, dass seinem Körper ein Schaden zugefügt werden könnte. Das ist uns vorgegeben, haben alle Menschen. Der größte anzunehmende Unfall, der GAU, ist dabei der Tod. Auf der instinktiven Ebene kämpfen wir also ums Überleben. Und es gehören auch noch einfachere Dinge, nicht unbedingt der Tod oder Verletzung in diesen angstbesetzten Bereich. Da ist unsere Sorge um ein Dach über den Kopf, unsere Sorge, stets genug zu essen zu haben, unsere Angst, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden und so weiter. Ihr könnt euch selber genügend Beispiele vor Augen führen, wovor wir alles Angst haben und worum wir uns sorgen. Ich möchte das, wenn man den Kernbereich betrachtet, ich möchte das den Überlebensmodus bezeichnen oder Survival-Modus, der Kampf ums Überleben. Das gehört untrennbar zum Menschen. Das ist der Teil im Menschen, der noch in die Tierwelt hineinreicht. Weder gut noch böse, nur gelegentlich ungeschickt, der Survival-Modus. Nicht nur gelegentlich, sondern ziemlich häufig. Ich war erst kürzlich mit meiner Familie im Intersein-Zentrum in Hohenau. Das ist eine spirituelle Lebensgemeinschaft, die sich an die Praxis von Thich Nhat Hanh anlehnt oder die ausübt. Also an dem japanischen Zen-Lehrer oder vietnamesischen Zen-Lehrer Thich Nhat Hanh, der auf meine Nachfrage auch gesagt hat, er wäre auch Rinzai-Zen-Lehrer. Aber davon mal abgesehen, also ich war in diesem Intersein-Zentrum, weil man da sehr gut mit der Familie buddhistische Meditation üben kann. Und da ist es so, wenn man zum Essen, beim Essen ist es so ähnlich wie hier, es gibt eine Klangschale, die wird aber ganz oft angeschlagen. Und erst wenn der letzte Klang verklungen ist, dann darf man sich anstellen zum Essen. Und als Zen-trainierter Mensch bin ich immer 5 Minuten vorher im Essraum. Und dann weiß ich, jetzt kommt gleich die Glocke und die Glocke fängt an zu schlagen. Und dann verspüre ich immer so einen Drang, einen leichten Drang, mich an den Anfang der Schlange zu manövrieren. Und ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich also morgens früh auf das Frühstück warte, auf diesen Klang der Klangschale, das ist so eine Serie, was ich von 25 Schlägen, dann bin ich dazu übergegangen, mir innerlich oder auch äußerlich mich vorzustellen, ich bin ein Raubtier, so ganz wie ein so gieriger Leopard, der es nicht abwarten kann, der auf sich auf das Essen stürzt. Und wenn ich mir das vorstelle, genau in dem Moment wird mir die Absurdität bewusst. Wird mir klar, dass diese Gier auf das Essen, dass das der reine Survival-Modus ist, Überlebensmodus, der völlig absurd ist. Denn es ist stets genug zu essen da. Und danach kann ich mich dann ganz ruhig in die Schlange anstellen und bin gelassen und kann in Ruhe essen. Das kann ein hungriges Tier nicht. Das kann sich das nicht klar machen und für der Gier ablassen. Wir Menschen haben uns in dieser Hinsicht und in vieler anderer Hinsicht auch über das Tier hinaus entwickelt. Das hat damit zu tun, dass wir in unserer Entwicklung Familienclans gebildet haben, intelligente Clans, Horden, die Jagdbeute wurde verteilt. Ich greife jetzt mal 10.000 Jahre zurück. Wir haben unsere Arbeit aufgeteilt. Die einen haben das eine gemacht, die anderen das andere. Die Nahrung besorgt, die anderen haben sie weiter verarbeitet und so weiter. Das Dach über den Kopf wurde durch die Gruppe gesichert, durch die Horde. Und heutzutage leben wir in einer so hochorganisierten Gesellschaft, dass das Überleben im weitesten Sinne abgesichert ist. Als Betriebsarzt, also Arzt für Arbeitsmedizin, kann ich euch sagen, dass mittlerweile die Arbeitswelt so dermaßen sicher ist, dass es kaum noch schwere Arbeitsunfälle geben. Und ich sage das jetzt, auch wo gerade jetzt in Niedersachsen bei einem schweren Arbeitsunfall sind 3 Menschen zu Tode gekommen, bei einem anderen 1 in den letzten Monaten. Das ist, wird die gesamte Unfallstatistik von Niedersachsen durcheinander bringen. 4 Todesfälle in einem Jahr. Es ist also bei uns in diesen hochorganisierten Gesellschaften ist das Leben recht sicher. Auch im Privaten. Wir sind mittlerweile so weit geschützt, dass das Leben schon fast fade wird. Die Risikosportarten, mit denen sich ein Mensch vor 100 Jahren noch nicht mal im Ansatz beschäftigt hätte, die werden immer attraktiver, weil man diesen Prickel, das ist auch nochmal um etwas, das man auch gefährdet werden kann, offensichtlich auch wieder braucht. Ich spreche hier natürlich von den typischen Wohlstandsstaaten, nicht von Nahen Osten und so weiter. Wir hier leben in einem Überfluss. Und in der gesamten Menschheitsgeschichte bisher noch nie erreichten Sicherheit. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Trotzdem handeln wir oft unbewusst aus diesem Survival-Überlebensmodus heraus. Zuerst ich und dann erstmal gar nichts. Irgendwann vielleicht die Familie, die Gesellschaft. Auf jeden Fall zuletzt. Auch wenn wir hier abends rezitieren oder eben auch am Ende der Rezitation alle Lebewesen zu erretten, in der Praxis fallen wir oft in den Überlebensmodus zurück. Ob das nun die Steuererklärung ist, wo man noch ein paar Euro rausschindet oder die Kasse bei im Supermarkt, wo man sich überlegt, 3 Kassen sind auf, an welche Kasse komme ich am schnellsten voran? Und als wenn diese 5 Minuten irgendeine Bedeutung hätten. Und ich glaube, ihr könnt euch genügend Beispiele aus eurem eigenen Leben erinnern, wo ihr vielleicht von gestern oder sogar von heute, wo ihr wieder im Überlebensmodus wart und es gar nicht notwendig war. Auch der Koch hat immer das große Problem, ich habe mich hier oft als Koch auch betätigt, der Koch hier hat immer das große Problem, reicht das Essen auch? Als wenn wir Zen-Schüler hier verhungern würden, wenn wir 20 Gramm zu wenig Reis bekommen würden oder eine Karotte weniger. Ne? Aber trotzdem ist das große Bestreben, ist mir selber so gegangen hier als Zen-Koch, auf jeden Fall hoffentlich reicht das Essen. Oder beim Tee geben hier, hoffentlich ist genügend Tee für alle da. Und das ist auch in Ordnung, dieses Denken, nur manchmal hängt sich da dran der Überlebensmodus, dass man das dem eine Bedeutung gibt, die nicht angemessen ist. Bevor ich noch weitere Probleme auf unserem Weg zu größtmöglicher innerer Freiheit aufzähle, möchte ich die innere Freiheit noch etwas genauer definieren. Mit innerer Freiheit, mit größtmöglicher Freiheit, die Zen erreichen will, meine ich nicht das, was viele Leute unter Freiheit verstehen. Ich meine nicht die Freiheit, sich alles leisten zu können, was Mann, Frau begehrt. Ich meine nicht die Freiheit, alle möglichen interessanten Freizeitbeschäftigungen ausüben zu können. Ich meine nicht die Freiheit, sich in jeder Lebenssituation möglichst 100% selbst verwirklichen zu können. Nicht, dass das alles nicht ehrenwerte Ansätze wären, aber ich meine nicht Tätigkeiten, nicht Freizeitbeschäftigung, nicht Ideen, die uns zu einem Getriebensein führen. Ich möchte keinen Selbstverwirklichungsstress, das meine ich nicht damit, oder Freizeitstress, sondern es geht um eine innere Freiheit ohne Getriebensein, ohne die Vorstellung, ich muss das und das jetzt tun. Aber ich glaube, das ist klar. Jetzt wieder zurück auf unserem Weg zu dieser inneren Freiheit. Oder was für Probleme wir da haben. Ein weiteres Problem, abgesehen von unserem Überlebensmodus, sind unsere automatisierten Handlungen. Oft handeln wir automatisch. Oft ist es sinnvoll, manchmal oder meistens oder oft auch nicht. Oder unsere automatisierten Handlungen waren einmal sinnvoll und sind es jetzt überhaupt nicht mehr. Was ich damit meine mit diesen automatisierten Handlungen, das sind zum Beispiel Kulturtechniken, die das Leben in Gemeinschaften erleichtern. Man gibt sich die Hände, wenn man sich begrüßt. Das ist ja auch eine gute Kulturtechnik. In anderen Gesellschaften gibt es andere Begrüßungsformen. Alles, was wir sozusagen automatisch tun. Wir haben das übernommen von unseren Eltern, von unseren Peer Groups abgeschaut. Das sehe ich an meinem Sohn. Der ist jetzt 16. Das Entscheidende ist, was seine Freundesgruppe tut und macht und nicht, was wir Eltern sagen. Sondern die Verhaltensweisen, irgendwann kommen unsere Verhaltensweisen, glaube ich, wieder durch. Im Moment ist es seine Peer Group. Was die sagt, ist richtig. Und viele Automatismen oder viele automatische Handlungen von uns sind auch durch unsere kulturelle, durch unsere Wertvorstellung unserer Gesellschaft entstanden. Und wir benehmen sie teilweise unreflektiert. Um das nochmal vielleicht präziser zu fassen, viele Dinge werden von außen in unsere Psyche hineingeworfen. Im Rahmen unserer Entwicklung ist auch notwendig und finden dort einen festen Platz in unserer Persönlichkeit. In der Psychologie nennt man das auch zum Teil sind das auch Introjekte, also hineingeworfen. Aber es gibt noch andere Gründe für automatisches Handeln. Manche Sachen haben wir uns einfach selbst so angewöhnt. Vielleicht sind das diese sogenannten guten oder auch schlechten Angewohnheiten. Alle diese Dinge führen dazu, alle Automatismen führen dazu, dass wir konditioniert, manchmal so auch zwanghaft handeln, wir gar nicht mehr wissen, warum wir so reagieren. Und besonders auffallend ist das so, wenn wir erschöpft sind. Müsst ihr euch mal selber beobachten, also mir geht es auch so, wo dieses Beispiel, was ich jetzt bringen will, nicht für mich typisch ist, aber wenn man erschöpft ist, bei mir wäre es zum Beispiel so, wenn ich erschöpft von der Arbeit nach Hause komme, dann habe ich die Vorstellung, jetzt muss ich mich hinsetzen und lesen und Kekse essen. Und dann geht es mir gut. Wenn ich ein bisschen wacher wäre, dann würde ich sagen, ach, jetzt setz dich doch erstmal hin, atme mal dreimal tief ein und aus und guck mal, was du wirklich brauchst. Vielleicht wird ja ein Spaziergang oder ein Gespräch mit deiner Ehefrau oder irgendwas viel sinnvoller sein. Aber nein. Wenn man wenig Energie hat, wenn man am Ende ist, dann geht es nur noch, dann greift man in die alte Kiste, automatische Kiste. Früher hat mir das irgendwann mal gut getan. Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, lese Buch und keiner soll mich stören. Das ist das, was ich brauche. Ob das die Situation erfordert oder nicht, ist dann egal. Es gibt viele solche automatischen Handlungen, wo wir uns nachher sagen, wieso war das jetzt schon wieder so? Ich wollte doch nicht so viel Schokolade essen oder ich wollte doch nicht so und so. Also nochmal zusammengefasst, neben dem Überlebensmodus erzeugen Kultur, Gesellschaft, Peer Groups und Eltern während unserer Entwicklung vom Neugeborenen, der noch fast ein unbeschriebenes Blatt ist, bis zum Erwachsenen, eine innere Welt in uns. Eine innere Welt von Gefühlen, Wertvorstellungen, Introjekten, Gedanken und so weiter. Und diese innere Welt, die verkennen wir, als stabiles, unabhängiges Ego, als ich. Das bin ich. Diese ganzen von außen in uns hinein geworfenen Automatismen, teilweise auch Instinkte, Überlebensmodus und so weiter. Und wir handeln oft automatisch aufgrund dieser inneren Welt. Das möchte ich als Ich-Modus bezeichnen. Nicht nur Überlebensmodus, sondern ich erweitere das jetzt als der Ich-Modus. Wir sind im Ego-Modus. Und wenn wir dann auf die Außenwelt stoßen, dann können wir ein Problem bekommen. Das, was wir, man muss jetzt mal so vorstellen, alles, was wir von außen wahrnehmen, wird dann in Sekundenschnelle überprüft mit unserer inneren Welt. Also wir überprüfen, ob das mit unserer angelernten inneren Welt übereinstimmt. Da das Außen sich fast immer von den Erwartungen unserer inneren Welt unterscheidet, entsteht eine Spannung. Selbst wenn es zu einer Übereinstimmung zwischen äußerer und innerer Welt kommt, so ist diese immer zeitlich beschränkt. Es kommt immer wieder zu dieser Spannung. Außen ist es anders, als ich mir innen, als meine innere Welt sich das zurechtgebaut hat. Also wunderbar kann man das immer an einem Session sehen. Also ihr selber könnt das wunderbar beobachten bei euch. Dann ist es zu kalt in der Sendung, könnte der Jiki nicht die Heizung. Oder zu warm. Oder wie kann das japanische Zen bloß so viele blöde langen Rezitationen haben? Wieso ist das nicht anders? Oder wieso ist Zen so streng und formal? Könnte es nicht anders sein? Es passt also nicht mit den Vorstellungen überein. Und diese Spannung ist an sich erstmal nur zu beobachten. Sie ist an sich nicht grundsätzlich das Problem. Sie gehört zum Menschen dazu. Das hat Buddha auch erkannt und hat es in seiner ersten edlen Wahrheit auch ausgesprochen: Das Leben ist Dukkha. Ja, also auf Pali. Das Leben ist Dukkha und Dukkha wird oft mit Leiden übersetzt. Das Leben ist Leiden. Aber im Grunde ist es so, das Leben ist Spannung zwischen Außen und Innen. Und ein Leiden entsteht erst daraus, wenn wir Widerstand gegen diese Unterschied zwischen Außen und Innen, wenn wir da Widerstand leisten, wenn wir diese Spannung nicht nur wahrnehmen, sondern sagen, so darf es nicht sein, und dann einem Schub Energie reinbringen, das muss irgendwie anders sein. Es müsste doch, wenn der Ärger dazu kommt. An sich ist es natürlich, dass die Umwelt fast nie so ist, wie wir sie gerade meinen, im Moment gebrauchen zu können. Die spirituellen Bewegungen Asiens haben manchmal das Gewicht zu sehr darauf gelegt, die Spannung zwischen innerer Welt und Umgebung dadurch zu beseitigen, die Spannung aufzuheben, indem sie einfach alles, was von außen kommt, unreflektiert hingenommen haben. Was dann zu so einer Lethargie oder sagen wir mal einer Akzeptanz von allen gesellschaftlichen Situationen führen kann. Das ist dem von mir ja sehr verehrten Zen-Meister Thich Nhat Hanh so gegangen, als zu Beginn des Vietnamkrieges in Saigon im Kloster saß und um ihn herum fielen die Bomben. Und dann hat er irgendwann zu seinen Mönchskollegen gesagt, oder zu seinen, ja, ich glaube, das waren nur Mönche, doch Nonnen gab es auch, gesagt, wir können hier nicht einfach weiter meditieren und um uns herum fliegen Bomben und töten Menschen. Ne? Also da muss man reagieren. Oft kann aber die Haltung dazu führen, diese Spannung eben aufzuheben, indem man nichts tut. Und im Westen haben wir zum Glück das sogenannte Gelassenheitsgebet. Ich habe nachgeforscht, es ist kein irischer Spruch, es ist ein Gelassenheitsgebet, was einem amerikanischen evangelischen Geistlichen irgendwie aus dem 19. Jahrhundert zugesprochen wird. Und zwar, das kennt ihr aber alle, Gott, oder ich sage jetzt mal Manjusri, da oben. Manjusri, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist eine sehr große Weisheit, dieser Spruch, dieses Gelassenheitsgebet. Und das in seinem Leben zu verwirklichen, das ist schon ein großer Teil von Prajnaparamita, von der Weisheit über die Weisheit hinaus, die wir anstreben. Aber die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist nicht einfach. Auch wenn wir hundertprozentig wissen, dass wir es nicht ändern können. Nicht ändern können wir zum Beispiel den Tod. Als Arzt muss ich sagen, den bereits eingetretenen Tod mit sicheren Todeszeichen. Also wenn jemand mit sicheren Todeszeichen gestorben ist, eine uns nahestehende Person, dann braucht es keine Weisheit, um unterscheiden zu können, dass wir daran nichts ändern können. Eigentlich müsste jeder erkennen, dass wir das nur gelassen hinnehmen können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trauern. Dass wir nicht trauern dürfen um den Toten. Aber das Trauern muss ja nicht Widerstand sein. Es muss ja kein Widerstand gegen die Spannung, dass etwas passiert ist, das wir nicht mögen. Wir mögen nicht, dass die Person gestorben ist. Wir trauern um die Person, aber wir müssen nicht dagegen kämpfen. Wir nehmen die Lücke wahr, die er gerissen hat oder die sie gerissen hat, und wir trennen uns von dem geliebten Menschen. Wir akzeptieren, dass er nicht mehr da ist. Wenn wir dauerhaft an dem Tod eines Menschen leiden, dass der Mensch nicht mehr da ist, dann haben wir nicht akzeptiert, dass er gestorben ist. Dann leisten wir unsinnigen Widerstand gegen das Außen. Aber das ist dann auch nicht mehr Trauern. Es gibt im hinduistischen Bereich, ich weiß, das habe das gehört von Bali, ich habe es nicht erlebt, aber mir erzählen lassen, gibt es die Kultur, weiß nicht, wie weit die verbreitet ist, dass jemand erst dann bestattet wird, wenn die Angehörigen auch wirklich den Tod akzeptiert haben. Und das kann in manchen Fällen dazu führen, dass es in den tropischen Gegenden manchmal 4-5 Tage dauert, was problematisch sein kann. Aber trotzdem finde ich die Idee natürlich erstmal reizvoll, dass man eben wirklich die Angehörigen wirklich verstehen müssen, der Mensch ist tot. Und dass diese Akzeptanzphase so lange brauchen kann oder noch viel länger. Aber wir müssen natürlich irgendwann dazu kommen. Die Idee allein finde ich schon interessant, jemanden erst dann zu verbrennen, wenn man wirklich davon losgelassen hat. Gut. Wenn wir immer wenn wir leiden, das gilt nicht nur für den Tod eines Menschen, immer wenn wir leiden, wirklich immer, sind wir in einem konditionierten Geisteszustand. Wir sind nicht in einem wirklich freien Geisteszustand. Leiden ist immer Ausdruck von Ich-Modus, von Enge. Nicht das große Ganze sehen. Und es ist immer die Situation, nehme ich nochmal den gestorbenen Menschen. Wie soll es ohne diesen Menschen weitergehen? Das klingt noch, als wenn es uns um den Menschen selber geht. Aber letztendlich kommt es dann noch irgendwann das Gefühl, wie konnte mir das passieren, dass dieser Mensch gestorben ist? Und dann sind wir wieder im Ich-Modus. und kämpfen. Und der erzeugt das Leiden am Dukkha, das Leiden an der Spannung. Jetzt fragt man sich, warum ich das so ausführlich darstelle. Es geht darum, diese Steine zu zeigen auf dem Weg zur Offenheit und innerer Freiheit. Die Steine, die Berge und Flüsse, die ganze Erde aufzuzeigen, die uns Schwierigkeiten bereiten kann. Die auch dem Mönch Schwierigkeiten bereiten. Weswegen er die Frage stellt. Wir müssen erkennen, wir müssen verstehen, auch im Zen müssen wir uns um Einsicht bemühen. Viel arbeiten wir damit, dass wir sagen, es geht nicht ums rationale Verstehen, sondern es geht ums tiefer innere Verstehen. Das ist richtig, es geht um beides. Wir müssen es aber auch rational verstehen, warum plötzlich Flüsse, Berge und die ganze Welt sich zeigen, warum es immer wieder Schwierigkeiten gibt, wenn wir meditieren und auch im Alltag. Wir müssen erkennen, dass dieses auf sich selbst zentrierte Ego naturnotwendig ist, dass das zu uns dazugehört, dass der Survival-Modus zu den Menschen dazugehört. Und wir können ihn nicht negieren, wir können nicht so tun, als wenn es das gar nicht gibt. Es ist ein notwendiger Bestandteil von uns ist. Und auch die automatischen Handlungen sind ein Bestandteil, den wir reduzieren können. Unsere Kulturtechniken können wir immer mal wieder überprüfen. Es ist sie auf die Situation angemessen, aber sie gehören zu uns dazu. Wir können nicht sagen, wir leben ohne ein Ego, wir leben ohne ein auf sich selbst zentriertes Ego. Wir müssen es erkennen und dann verstehen wir es auch. Wir müssen uns auch, oder wir sollten uns allerdings auch in unserer Zen-Praxis damit beschäftigen, dass es auch andere Wahrnehmungsformen gibt. Auch andere Verhaltensformen. Im Alltag und auf dem Kissen. Wenn es uns gelingt, uns selbst wirklich im Zusammenhang mit der ganzen Welt zu sehen, wenn es uns ganz klar ist, dass alles mit allem zusammenhängt, wenn sich unser Bewusstsein so weitet, dass wir wirklich uns selbst in allen Menschen erkennen, dann überschreiten wir den Ich-Modus, dieses Selbstzentrierte. Und das kann uns immer wieder gelingen, und es gelingt uns auch immer wieder, täglich, wenn wir genau darauf hinschauen, wir sind nicht immer im Ich-Modus. Es gibt da natürlich einen weiten Bereich, den man da erfahren kann. Es kann so weit gehen, dass wir uns auch in dem ISIS-Kämpfer wiedererkennen und auch sagen, ich bin auch ein Teil des Menschen, der dort den englischen, ein Journalist war es glaube ich nicht, sondern sogar den Kopf abgeschlagen hat. Das ist auch, ich bin auch das. So, ich bin alles das, was auf der Welt ist. Alles Leiden und alles Schöne auf der Welt. So weit kann es gehen. Das geht noch viel weiter als die im Westen oft praktizierte, ich sag mal, goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist eine moralische Vorstellung, die uns weit helfen kann, wenn man sie wirklich konsequent betreibt, aber es ist immer noch der Ich-Modus. Was du nicht willst, was ich nicht will, was man mir tut, das füge ich auch keinem anderen zu. Und es gibt ein viel weiteres, ein viel globaleres Bewusstsein, ein echtes Wir-Bewusstsein, das noch viel weiter geht. Aus dem Wir-Modus, aus diesem Wir-Bewusstsein, ich möchte es mal Wir-Modus im Gegensatz zum Ich-Modus nennen, aus dem Wir-Modus ergibt sich dann automatisch eine größere innere Freiheit. Wenn wir unser Herz weiten, ist automatisch eine große innere Freiheit da. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, sondern eher darauf hinarbeiten, was wir denn nun praktisch tun können, um uns auf den Weg zu begeben, zu größerer innerer Freiheit. Ich spreche also bewusst jetzt nicht von erleuchtetem Leben, sondern von einem Leben ohne unangemessenen inneren Zwängen. Da gibt es, um das zu erreichen, gibt es einmal die psychotherapeutischen Methoden und es gibt den spirituellen Weg. Der psychotherapeutische Weg, der stärkt das Ich und die Ich-Funktion. Im psychotherapeutischen Weg, ich verkürze das jetzt natürlich etwas, aber im psychotherapeutischen Weg, da geht es darum zu erkennen, was fühle ich, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich zur Befriedigung meiner Bedürfnisse kommen, welche psychischen Konstrukte oder Introjekte, also gesellschaftlichen Sachen, die in mich hineingeworfen sind, welche, die hindern mich daran. Das sind alles sinnvoll, das kann gelegentlich am Anfang oder auch während der spirituellen Wege sinnvoll sein, sich psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Eine Psychotherapie kann notwendig sein, um mehr Klarheit in seinem, ich sage das mal, seiner Gerümpelkammer, in seinem Oberstübchen, Dachstübchen, da aufzuräumen, diesen ganzen Gerümpel von Konstrukten und Introjekten aufzuräumen. Das kann sehr sinnvoll sein. Die spirituellen Wege, aber die zielen im Gegenteil auf die Schwächung des Ichs. Auf die Schwächung der Dominanz des Egos, möchte ich das nennen. Unsere Schule, das heißt Rinzai Zen, arbeitet mit der Erschütterung dieser Ich-Vorstellungen durch die Arbeit mit Koans. Also in der Meditation oder während wir ein Koan lösen, das kann, bei mir ist es mal während einer Wanderung im Harz passiert, dass auf einmal wie so ein warmer Regenschauer im Hochsommer sozusagen über meinen Kopf rüberrieselt auf einmal die Lösung. Und dann hat man auf einmal so ein, als wenn sich so ein Tor öffnet, man ist auf einmal aus dem Ich-Modus heraus. Man ist in einem anderen, in dem Wir-Modus, in dem offenen Herz-Modus. Also in der Meditation oder beim Lösen eines Koans können unsere Ich-Vorstellungen für Momente, für Stunden, für Tage zusammenbrechen. Aber nicht für immer. Nicht für lange. Dann packt uns wieder der Strudel des Alltags und wir sind wieder im Ich-Modus. Im Alltag müssen wir uns dann wieder mit so absurden Vorstellungen, Ich-Vorstellungen auseinandersetzen, wenn irgendeiner etwas sagt, was nicht ganz berechtigt, wenn wir zu Unrecht beschuldigt werden oder so, dann fühlen wir uns im Kern unseres Wesens beleidigt, sowas, was man im Wir-Modus gar nicht haben kann. Und ich kenne das von mir, wenn ihr irgendwas was ganz Ungerechtes über mich sagt oder so, dann sträuben sich meine Nackenhaare. Das kann man doch so nicht sagen. Ich habe das doch so und so gemeint und verteidige mich dann und bin dann, ja, das ist Ich-Modus, ne? Ist in Ordnung, aber man muss es erkennen. Deswegen sage ich immer, für den Alltag brauchen wir außer den Koans noch andere Hilfsmittel. Und die habe ich aber auch schon häufiger erwähnt. Ich will sie nur kurz mal hier einige aufzählen. Einmal dieses dreimal tief ein- und ausatmen, wenn wir in eine Krisensituation kommen oder immer wieder im Alltag 2 Minuten Stille einbauen oder viele Dinge versuchen bewusst zu machen, also bewusst zu essen und sich nicht einen Schokoladenkeks nach dem anderen beim Buchlesen reinzuschieben, eine Treppe bewusst zu steigen oder auf- oder abzusteigen, bewusst zu gehen und so weiter. Das sind alles Hilfsmittel, die dieser Thich Nhat Hanh, also dieser vietnamesische Zen-Meister, empfiehlt und die ich auch in meinem privaten Leben versuche zu verwirklichen. Und die sehr hilfreich sind. Das ist diese Achtsamkeitspraxis. Meiner Erfahrung nach reicht es aber nicht aus. Diese Achtsamkeitspraxis bietet auch die Gefahr, dass wir schematisch werden, dass wir schematisch so ein Thich Nhat Hanh-Programm abspulen, das von Thich Nhat Hanh immer empfohlene innere Lächeln, das auf den Lippen geboren wird, das erfriert dann zu so einem künstlichen Hochziehen der Mundwinkel. Man muss lächeln. Das ist mir im Intersein-Zentrum, als wir da vor 7 Jahren angefangen sind, ist mir das so gegangen, weil ich immer gepredigt bekommen kriege, muss lächeln, sind wir dann ganz von mir ist immer sowieso lächelnd durch die Gegend gelaufen, aber ohne innere Haltung dazu. Oder auch das bewusste Essen. Jede bewusste Handlung kann, wenn man sie zwanghaft macht, wird sie wieder zu einem, wird das Herz eng dabei. Also wenn man sagt, ich will jetzt bewusst achtsam essen, ich muss jetzt bewusst achtsam essen, dann ist schon vorbei. Ne? Und das kann sich also ganz schnell ins Gegenteil verkehren. Und die Arbeit mit Koans bei uns, die hilft uns gegen diese schematische Abspulen. Man kann auch Koans schematisch abspulen, da hat wieder jeder Weg seine eigenen Probleme. Aber ich finde die Kombination sehr reizvoll. Die Arbeit mit Koans, die hilft uns locker zu bleiben. Bei unserem täglichen Bemühen, den Alltag bewusst und achtsam zu leben. Und das ist dieses Problem mit der Achtsamkeitspraxis, das es die immer schon gegeben hat, denn das ist auch keine neue Idee von Thich Nhat Hanh, sondern es gehört essentiell, gehört eine bewusstes Umgehen mit dem, was man tut, zum Zen dazu, dass diese Bewusstheit, diese Achtsamkeitspraxis, dass die Probleme haben kann, das hat schon Mummon erkannt. Mummon ist derjenige, der das, ich will nicht sagen die wichtigste Koansammlung, aber die Koansammlung herausgegeben hat, mit der jeder Zen-Schüler im Rinzai-Zen anfängt, das Mummon-Kan. Und in dem Mummon-Kan schreibt er im Vorwort, also an erster Stelle, man schlägt das Mummon-Kan auf, als erstes kommen die Zen-Warnungen. Und die vierte Zen-Warnung ist, ständige und vollkommene Wachsamkeit üben heißt, sich unter das Joch zu beugen und in Ketten zu legen. Also ständige und vollkommene Wachsamkeit üben heißt, sich unter das Joch zu beugen und in Ketten zu legen. Mummon widerspricht sich natürlich, es ist schon einerseits richtig, ständige und vollkommene Wachsamkeit zu üben. Aber wir müssen uns immer beobachten, ob wir das machen, indem wir uns beugen und in Ketten legen. Eine andere Übungsmethode, die wir im Alltag ganz leicht, auch wenn der Meditation natürlich, üben, ist, dass wir unsere Gedanken beobachten. Also einfach immer nur aha. Kann man im Alltag überall üben, aha, da ist wieder ein Gedanke, da ist Ärger, da ist das und das. Und das Wichtigste dabei ist, die schwierigste Übung ist dabei, das mit einem ganz liebevollen Gefühl sich selbst gegenüber, mit Selbstliebe zu betreiben. Ach, da bin ich neidisch. Aha. Oder ach, da bin ich gierig. Aha. Ohne sich dabei zu verurteilen. Und wenn ihr so liebevoll mit euch selber umgeht, dann wird sich ganz schnell aus dem Ich-Modus ein Wir-Modus ergeben. Denn wenn ich so liebevoll mit mir selber gehe ich auch mit den anderen liebevoll um. Wenn wir da Schwierigkeiten kriegen, das zu verwirklichen, müssen wir uns immer wieder erinnern an das tiefe Atmen, aussteigen aus der Situation, 3-mal tief ein- und ausatmen. Oder was ich jetzt neu entdeckt habe für mich, passt ein bisschen zu dem Vorwort, wo es auch um die Faust ging, Faust öffnen, Faust schließen. Ganz häufig merke ich, dass das Bild der geschlossenen Faust viel besser zu meiner inneren Gefühlshaushalt passt. Und dann mache ich mir das bewusst. Und mache ich mir bewusst, wie ist es eigentlich, wenn ich die Faust öffne, wenn ich mich öffne fürs Äußere. Manchmal geht es, dass ich dann merke, aha, ich kann mich öffnen, ich muss mich jetzt gar nicht meinetwegen beim Radfahren oder irgendwas anderes jetzt weiter so fahren, so ungefähr, na, hoffentlich kommt jetzt gleich der Nächste, dem ich wieder zeigen kann, dass ich Vorfahrt habe, ne? Sondern mehr so dieses Offene entwickeln. Und manchmal muss man sich auch eingestehen, ich bin jetzt zu. dann ist das so. Meine Faust ist geschlossen, ich bin zu. Und dann das einfach wahrnehmen. Es wird sich von selber irgendwann, wird man sich wieder öffnen. Besonders wenn man sich dessen bewusst ist, dass man zu ist. Leider merkt man das ja oft nicht. Dann sagt einem die Ehefrau am Esstisch, du bist irgendwie schlechter Laune. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich bin doch nicht schlechter Laune. Kann doch nicht sein. Aber außen sieht das jeder, dass man schlechter Laune ist und man selber merkt nicht, wie man zu ist. Gut, zusammengefasst, was müssen wir also tun? Falls erforderlich, müssen wir unser Ich mit Hilfe von psychotherapeutischen Methoden stärken. Das ist nichts Unanständiges, habe ich auch gemacht. Es ist auch, widerspricht dem Zen überhaupt nicht. Psychotherapie und Zen passt gut zusammen. Ersetzt es aber nicht gegenseitig. Danach oder gleichzeitig müssen wir andererseits die Ich-Vorstellung entlarven. Als einseitige Vorstellung. Als immer nur aus einem ganz kleinen Ausschnitt auf die Welt geschaut. Ich sag mal, vielleicht 1% von der Welt nehmen wir aus dem Ich-Modus wahr, höchstens. Und wir müssen unser Verhalten, achso, und das üben wir natürlich in der Meditation auch und bei unseren Koan-Arbeit, dieses Entlarven unserer Ich-Vorstellung. Und wir müssen unser Ich in seinem Verhalten im Alltag beobachten und Bewusstheit üben. Achtsamkeit. Aber das Koan war ja irgendwie anders, nicht? Worum ging es beim Koan? Was war die Frage des Mönchs? Wenn unsere Buddha-Natur doch rein und unbefleckt ist, warum erscheinen auf einmal Flüsse, Berge und die ganze Erde? Die Frage ist doch berechtigt. Ich habe doch jetzt, ich weiß nicht wie lange, aber 20 Minuten lang erläutert, warum die Frage berechtigt ist. Und das ist auch nicht das Problem, dass die Frage nicht berechtigt ist. Das Problem des Mönches ist, dass er das Dasein aufspaltet. Dass er auf der einen Seite diese reine, unbefleckte Buddha-Natur sieht, so rein wie die unbefleckte Jungfrau Maria. Und auf der anderen Seite gibt es dann die schmutzige, reale Welt. So als könnten wir in die reine und unbefleckte Welt flüchten, um uns nicht mit der realen Welt auseinanderzusetzen. So als könnten wir ohne Spannung zwischen Außen und Innen leben. So als könnten wir ohne Dukkha, ohne Spannung leben. Und wenn Meister Kaku Osho, der Zen-Meister, dann die Frage wiederholt, aber selbstbewusst wiederholt, dann sagt er eigentlich das Gegenteil. Er sagt, die reine, unbefleckte Buddha-Natur und die eigensüchtigen Gedanken und Gefühle sind kein Widerspruch, weil der Ansatz falsch ist. Absolute Erleuchtung, so etwas wie die unbefleckte Jungfrau Maria auf der einen Seite und die niedere Natur auf der anderen Seite, sowas gibt es gar nicht. Wir sind immer beides. Auch Buddha war immer beides. Sowohl Spannung, die auch leidhaft erlebt werden kann, als auch über die Spannung hinausgehend. Wir sind immer beides. Wer sich mit den 5 Ständen des Tosan beschäftigt hat, der kennt das auch. Aus der Neige in das Aufrechte und aus dem Aufrechten in die Neige. Ich sage das nur für diejenigen, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Das ist die gleiche Bewegung. Wir sind immer zwischen den beiden Polen hin und her gerissen. Immer zwischen dem absoluten, weiten und engen Ich. Es geht immer hin und her. Das gehört zum Menschen dazu. Und weiter die Idee, Erleuchtung zu erlangen und dann über den Dingen zu stehen, die ist sehr verführerisch, aber falsch. Ich sage sowieso, wir sollten nicht nach Erleuchtung streben. Vergesst Erleuchtung. Lasst endlich von diesem blöden Gedanken von Erleuchtung weg. Lasst ab davon. Versucht einfach, eure Meditation zu üben und im Alltag zu üben. Ohne Stress und Moralvorstellungen. Ohne Gut und Böse. Übt einfach ohne Vorstellung. Das ist schwer. Übt ohne Vorstellung. Dazu habe ich noch ein Beispiel gefunden von Meister Bankei. Das ist ein japanischer Mönch aus dem 17. Jahrhundert, der nie in einer offiziellen Zen-Laufbahn gewesen ist. Also in unserer Ehrentafel wird er nie auftauchen. Er ist also kein anerkannter Zen-Meister in dem Sinne gewesen, hatte aber hunderte von Schülern. Also eigentlich ein typischer Zen-Mönch, eben außerhalb der den ganzen festen Traditionen. Also wenigstens Bankei wurde von einem Schüler gefragt. Der Schüler sagt, ich habe in der Meditation eine tiefe Einsicht gehabt. Aber sie ist ganz fest eingeschlossen in meinem Geist. Wie kann ich sie nutzen im Alltag? Bankei sagte, mein Freund, tritt noch ein bisschen näher zu mir heran. Als der Schüler näher trat, sagte Bankei, wie wundervoll du sie nutzen kannst. Geht also nicht so hart mit euch um. Nehmt wahr, wo ihr schon eure Buddha-Natur nutzt. Nehmt die kleinen Dinge wahr, wie zum Beispiel einige Schritte zu tun. Das ist schon eine tiefe Einsicht.